Und dazu grüßt Sie aus dem Radio Horeb Studio in München Leon Bichler. Heute unter dem Titel Leib, Seele, Mensch. Und da kann man sich auch gleich schon fragen, der Mensch? Was ist der Mensch denn eigentlich? Das heißt, wer ist der Mensch? Was macht ihn zutiefst aus? Was unterscheidet ihn von den Tieren? Was ist das Wesen des Menschen nach christlicher Überzeugung? Dazu und zu vielen weiteren, tief in die Lehre vom Menschen hineinführenden Themen wird jetzt der Sprecher der Karl-Leisner-Jugend, Pfarrer Peter van Briel aus Hobsten in Nordrhein-Westfalen, referieren. Dabei werden wir unter anderem erfahren, wie der Mensch beispielsweise von den Philosophen des Platonismus betrachtet wurde und noch immer wird. Es wird auch gezeigt werden, welche Vorstellungen vom Menschen etwa die Zeugen Jehovas haben und welche Auswirkungen dieses Menschenbild in deren konkretem Alltagsleben hat und was dies auch mit der Ablehnung von Bluttransfusionen zu tun hat. Schließlich wird auch gezeigt, was das christliche Menschenbild ausmacht. Begleitend zu dieser Sendereihe empfehlen wir Ihnen auch das von Pfarrer Peter van Briel im Pneuma Verlag erschienene Buch Grundkurs zum Glauben, der Glaube der katholischen Kirche in 24 Katechesen erklärt. Die Buchinformationen erhalten Sie auch beim Hörerservice und bei den Online-Informationen zu dieser Sendung. Jetzt wünscht Ihnen Radio Horeb geistlichen Gewinn mit Pfarrer Peter van Briel.
Herzlich willkommen zu diesem Vortrag zur christlichen Anthropologie. Das klingt schon ganz schrecklich, Anthropologie, ist aber nichts anderes als das Wort für christliche Lehre vom Menschen. Dass das auch mit in den Grundkurs des Glaubens hineingehört, also dass es eigentlich zur Theologie gehört, scheint auf den ersten Blick ein bisschen befremdend zu sein. In der Theologie beschäftigen wir uns doch mit Gott. Die Frage nach seiner Existenz und die Frage, was für ein Gott er eigentlich ist. Und es geht um die Frage der Offenbarung. Was hat er uns über sich erzählt? Wer Offenbarung hört, der denkt natürlich zuerst an die Bibel und an das, was Jesus uns von Gott gezeigt hat, was in der Tradition in der Kirche bewahrt wird. Aber darüber hinaus gibt es ja auch die sogenannte natürliche Offenbarung, die wir in der Schöpfung entdecken. Paulus schreibt sogar, dass wir nur durch das Anschauen der Natur, und damit ist nicht nur die bunte Pflanzenwelt in Omas Garten gemeint, sondern alles, was geschaffen ist, erkennen können, dass es einen Gott gibt. Und von allen natürlichen Geschöpfen ist der Mensch die größte und schönste Offenbarung Gottes. Denn Gott hat ihn nach seinem Ebenbild erschaffen. Eine christliche Anthropologie ist also nicht nur eine Betrachtung des Menschen, sondern ein Blick durch den Menschen auf dessen Schöpfer, also auf Gott, und gehört deswegen mit in die Theologie und auch in den Grundkurs eines Glaubens hinein. Und auch umgekehrt, je mehr wir von Gott wissen, umso mehr verstehen wir, wozu der Mensch ursprünglich berufen war, bevor seine Ebenbildlichkeit durch die Sünde getrübt wurde. Wer auf Gott schaut, begreift überhaupt erst den Menschen in seiner ganzen Wirklichkeit. Deswegen wollen wir uns jetzt so langsam ein bisschen annähern. Wie immer, gerade in der katholischen Glaubenstheorie, ist es nicht nur eine Frage, dass wir jetzt auf die Offenbarung schauen, also auf die Bibel und dort die verschiedensten Stellen über den Menschen, sondern dass wir auf die Philosophie zurückgreifen, also auf das, was der Mensch schon, ohne dass er ein gläubiger Mensch ist, über den Menschen erfahren hat und wo dann die Philosophie auf die Theologie angewiesen ist, weil sie alleine nicht weiterkommt. Und die Frage in der Philosophie, nach dem, was ist eigentlich der Mensch, die erwacht als erstes sozusagen an den Rändern, also an den Grenzerfahrungen. Wenn ich einem Menschen so begegne, klar, ist ein Mensch, kann ich mitreden. Aber immer dann, wenn gefragt wird, wann ist ein Mensch überhaupt am Anfang ein Mensch? Und ab wann hört er unter Umständen auf, ein Mensch zu sein? Also wenn wir die Ränder betrachten oder der Menschen Abgrenzung von Tieren oder überhaupt von anderem Leben fragen, wo ist denn jetzt der Unterschied? Ab wann können wir jetzt nicht im Leben eines Menschen, sondern zum Beispiel in der Menschheitsgeschichte davon sprechen, ab wann sind es Menschen? Und dann wird es manchmal ziemlich spannend und kompliziert für den reinen Philosophen, der noch keine Theologie hat, zu sagen, da beginnt das Menschsein und da hat es seinen Grund. Also nochmal, im Zusammenhang mit der Abtreibung zum Beispiel stellt sich die Frage ab, wann ein Mensch existiert. Und im Zusammenhang mit der Organtransplantation oder auch der Sterbehilfe müssen wir uns die Frage stellen, bis wann wir einen Menschen seiner Würde entsprechend behandeln müssen. Und im Zusammenhang mit Tierversuchen oder auch schon bei der Frage, ob wir Tiere töten und essen dürfen, stellt sich die Frage, was den Menschen denn jetzt eigentlich vom Tier unterscheidet. Und im Zusammenhang mit einer heute Gott sei Dank seltenen Herrenrassenideologie stellt sich umgekehrt die Frage, ob es eine fortschreitende Evolution gibt, die wiederum das Recht verleiht, Menschen, die weniger entwickelt sind, von Menschen, die weiterentwickelt sein sollen, wie Tiere behandeln zu lassen. Was Gott sei Dank heute nur eine seltene Frage ist. Aber auch eine philosophisch interessante Frage. Gibt es so etwas? Kann es das sein? Wenn wir über diese Ränder nachdenken, dann kommen wir zu wesentlichen Aussagen über den Menschen, die wir auch dann aussagen können und zu den Erkenntnissen kommen können, wenn wir uns einfach nur einen Menschen anschauen. Aber oft ist es so, wenn wir die Ränder anschauen, dann fallen uns bis jetzt nicht reflektierte Erfahrungen wieder auf und können dann von großer Alltagsbedeutung wieder für das ganz normale Zusammensein und Umgehen mit einem anderen Menschen ist. Und zum Beispiel entwickelt sich der Mensch zum Beispiel zum Abiturienten oder zu einem Hauptschüler durch die Gene, gibt es so etwas wie ein Intelligenzgen, oder nur durch die Erziehung, also wenn wir alle Menschen gleich erziehen würden, hätten wir alles nur noch Abiturienten. Wählen die Menschen ihr Geschlecht und ihre sexuelle Identität oder ist sie ihnen vorgegeben? Ist sie überhaupt etwas, was nur körperlich oder vielleicht auch seelisch ist? Was ist das seelisch? Ist der Mensch frei und damit für sein Tun verantwortlich oder ist er letztlich ein Produkt seiner Erziehung oder seiner Gene? Sollte die Erziehung der Kinder von Anfang an verstaatlicht werden, damit alle Menschen wirklich eine gleichwertige Chance erhalten? Alles das ergibt sich, indem wir auf die Ränder schauen, aber hat für unser ganz alltägliches und manchmal hochbrisant politisches Denken eine enorme Konsequenz. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Christen auch mitsprechen. Ja, wir haben sogar eigentlich eine Mitsprachepflicht. Es gibt nicht wenige Zeitgenossen, die der Kirche und auch der Religion in diesen Fragen eben kein besonderes Mitspracherecht zubilligen. Die Kirche sei, so die verbreitete Meinung, letztlich so etwas wie ein Kegelverein, in dessen Mitglieder natürlich nach ihren eigenen selbst erfundenen Spielregeln handeln. Für alle Vorgänge innerhalb des Vereins sind diese Regeln dann ja auch brauchbar und wer möchte, kann danach leben. Aber warum soll der Staat, ein Kegelclub oder ein Kaninchenzuchtverein, die Kirche oder die FIFA nach ihrer Meinung fragen, wenn es zum Beispiel um die Diskussion der Embryonenforschung geht? Das betrifft dann ja alle und nicht nur die Mitglieder eines Vereins. So denken viele Menschen, aber wir schweigen trotzdem nicht. Warum? Etwa weil wir keinen Glauben an einen Gott haben können, der nicht auch ein bestimmtes Menschenbild voraussetzt? Ja, das auch. Aber noch viel mehr gilt, wer keinen Glauben an Gott und damit ein bestimmtes Gottesbild hat, der hat auch kein wirkliches Menschenbild. Jede Offenbarung über Gott ist auch eine Beschreibung des Menschen. Eine reine Naturwissenschaft kann niemals zu einem Begriff wie Menschenwürde gelangen, geschweige denn von der Unantastbarkeit der menschlichen Würde sinnvoll reden. Der Staat ist in seiner Vollmacht, die weltlichen Dinge zu regeln, auf Voraussetzungen angewiesen, die er sich selbst nicht geben kann. So ein Zitat von Böckenförde. Gott, Offenbarung, Theologie und Kirche schreiben dem Staat nicht vor, wie er sich zu organisieren hat. Aber sie erweisen dem Staat den notwendigen Dienst, ihm die Wirklichkeit zu beschreiben. So wie die Naturwissenschaft sich zur unbelebten Natur äußern und der Staat dies tunlichst berücksichtigen sollte, ebenso beschreiben die Wirtschaftswissenschaften, die Geschichtspolitik und Sozialwissenschaften, Humanwissenschaften, Psychologie und Medizin wiederum andere Aspekte der Wirklichkeit. Und das Gleiche gilt auch für die Theologie. Für den Staat sind vor allem jene Aussagen der Theologie nicht selbst ableitbar, die sich auf moralische Werte und die Würde des Menschen beziehen. Wenn sich die Politik nicht um die Erkenntnisse der verschiedenen Wissenschaften kümmert, schadet das vor allem dem Menschen und somit auch dem Politiker selbst. Es ist also gut, hinzuhören, was die christliche Anthropologie zu sagen hat. Und es ist wichtig, dass die Christen auch etwas zu sagen haben und vor allem wissen, was sie sagen sollten. Fangen wir also an mit der Abgrenzung. Fangen wir mit der Frage an, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Mensch und Tier? Und kommen dann vielleicht zur Leib-Seele-Existenz. Schon bei der ersten Frage, was unterscheidet den Menschen eigentlich vom Tier? Kommen wir nach gründlichem Nachdenken nicht darum herum, neben dem Körper des Menschen auch noch ein geistiges Prinzip anzunehmen. Denn alle unsere körperlichen Merkmale unterscheiden uns von den Tieren nur insoweit, als sie sich auch, einzelne Tierarten voneinander unterscheiden. Rein biologisch gesehen sind wir nicht mehr als nur eine unter unzähligen anderen Säugetiergattungen. Selbst wenn wir annehmen, dass wir intelligenter oder anpassungsfähiger sind als alle anderen Tierarten und sich dadurch erst unsere Kultur und Gesellschaftsform entwickeln konnte, lässt sich daraus nicht einmal annähernd so etwas wie die Würde des Menschen ableiten. Außerdem sind wir nicht einmal so viel intelligenter. Bestimmte andere Tierarten, wie zum Beispiel der Buckelwal, übertreffen uns in speziellen Intelligenzleistungen allemal. Nein, der grundsätzliche Unterschied zum Tier kann nicht in dem liegen, was wir biologischerseits hervorbringen oder leisten oder an Fertigkeiten besitzen. Vielmehr muss der Mensch eine Eigentümlichkeit haben, die ihn dazu in die Lage versetzt, Moral zu erkennen, bis hin zur Philosophie und zum Jurastudium, und Sprache zu entwickeln, nicht nur Signale zu geben, sondern Sprache bis hin zum Shakespeare'schen Drama und Technik anzuwenden, wie zum Beispiel ein Handy oder eine Raumstation. Und diese Eigentümlichkeit des Menschen ist eben nicht biologischer oder materieller Art. Wenn aus der Offensichtlichkeit, dass der Mensch dem Tier zumeist überlegen ist, und in diesem Sinne ist die rein evolutionäre Intelligenz ja auch eine körperliche Eigenschaft, wenn daraus schon folgen würde, dass der Mensch deshalb auch Tiere töten darf, dann wäre das die pure Anwendung des Gesetzes des Stärkeren. Also für Freunde von unverständlichen Fremdwörtern des Trasomachischen Gesetzes, das Gesetz des Stärkeren. Also die Frage von Tierschützern, Vegetariern und Veganerinnen, warum der Mensch unter seinesgleichen die Anwendung des Gesetzes des Stärkeren als Verbrechen Tieren gegenüber als rational vertretbares Prinzip ansieht, ist berechtigt. Woher nimmt sich der Mensch die Arroganz, sich so über die Tiere zu erheben? Mit welchem Recht tut er dies? Einer meiner Schüler bemerkte mal konsequenterweise, wenn die jeweils größere Intelligenz ausreiche, um Macht und Gewalt zu rechtfertigen, dann wäre es ja auch in Ordnung, wenn Aliens, die nun mal deutlich intelligenter als wir Menschen seien, uns dann wie Tiere behandeln, töten und gegebenenfalls verspeisen würden. Da sträubt sich etwas. Deswegen ist es gut, die Frage zu stellen, aber sie auch vernünftig zu beantworten. Denn die Tatsache, dass es einen solch wesentlichen Unterschied zwischen Tier und Mensch gibt, dass für den Menschen die Moral in einer anderen Art und Weise gilt als für die Tiere in Bezug auf den Menschen, dann kann das nicht daran liegen, dass wir einfach nur intelligenter oder körperlich angepasster sind oder einfach nur die Stärkeren sind, die es geschickter machen, vor allem durch die Technik. Sondern das kann nur daran liegen, dass es einen Unterschied gibt, der nicht im Materiellen sind. Und damit wären wir schon bei dem Hinweis und bei dem Gedanken, der zur immateriellen Seele führt. Das will ich aber jetzt nicht einfach nur aus dem Unterschied heraus ableiten, sondern auch aus den sogenannten Phänomenen, die man auch als Phänomenologie der Geistigkeit bezeichnen kann. Also wir lösen uns jetzt mal von dem Vergleich zu den Tieren und schauen einfach nur mal auf den Menschen, und zwar im Hinblick auf seine Geistigkeit. Geistigkeit heißt mehr als seine materiellen Fähigkeiten. Eine Geistseele ist nicht messbar. Sie ist auch nicht sichtbar oder auf andere Art und Weise direkt erfahrbar. Aber die Erkenntnis, dass der Mensch ein ganzes Bündel von Eigenschaften hat, die ihn so deutlich und unleugbar von Pflanzen- und Tierwelt abhebt, ist offensichtlich. Und wir haben gerade festgestellt, dass diese Phänomene nicht naturwissenschaftlich fassbar sind. Also es liegt nicht in unserem Sprechapparat, der so ganz anders ausgebildet ist, dass wir eine Sprache haben, sondern da muss eine geistige Wirklichkeit hinterstehen. Diese geistige Wirklichkeit bedeutet, dass der Mensch nicht nur die Fähigkeit hat, sondern gar nicht anders kann, als die Wirklichkeit zu deuten und zu interpretieren. Also selbst hinter der Wirklichkeit, die er erfährt, immer wiederum selbst eine geistige Realität, entweder in der Seele des anderen Menschen oder im Schöpfer, zu entdecken. Selbst ein Materialist deutet die Welt. Er deutet sie zwar geistlos, anstatt, wie es Tiere tun, einfach nur hinzunehmen. Er deutet sie. Dieses Nicht-in-der-Lage-Sein der Welt, keinen Sinn beizumessen, ist schon ein Aspekt der Geistigkeit des Menschen. Und der Mensch ist wesensmäßig auf der Suche nach dem, was hinter den Dingen liegt. Und sobald der sinnsuchende Mensch nicht nur die Welt, sondern eben in dieser Welt vor allem den Mitmenschen betrachtet, wird er sich selbst als geistig, das heißt als tiefgründiger und mehrschichtiger erkennen. Er sieht eben nicht nur den Menschen in seiner biologischen Wirklichkeit, in seiner Äußerlichkeit, in seiner Oberfläche, sondern er deutet dahinter immer tiefer gehende Schichten, wie zum Beispiel Emotionen, Gefühle, Charakter oder Seeleneigenschaften. Der Mensch und Mitmensch ist nicht bloß ein Organismus und er ist nicht nur materiell, sondern er ist mehr.
Jetzt geht es zur Anthropologie, das heißt zur Lehre vom Menschen, weiter im Vortrag mit dem Titel Leib, Seele, Mensch von Pfarrer Peter van Briel aus Hopsten in Nordrhein-Westfalen.
Das, was den Menschen im Innersten ausmacht, das erscheint uns zum Beispiel im Phänomen der Sprache. Und wir könnten jetzt von dem Gedanken der Sprache ausgehen und sagen, das ist das entscheidende Kriterium. Und das macht durchaus Sinn. Wir können in der Sprachphilosophie das als Grund nehmen. Wir können von der Moral ausgehen und sagen, das ist das, was den Menschen unterscheidet. Und fragen, wie kommt er eigentlich auf den Gedanken von Gut und Böse, im Gegensatz zu Tiere, die sich einfach nur verhalten. Wir können aber auch, und das möchte ich an dieser Stelle tun, den Gedanken der Freiheit nehmen. Und das als Kern des Menschen nehmen. Freiheit hat durchaus was mit Moral und auch mit Sprache zu tun. Der Mensch hat also zum Beispiel die Freiheit zu interpretieren. Das, was Geistigkeit ausmacht, ist also die Fähigkeit von der bloßen Oberfläche, die wir sehen, zu abstrahieren und eine unsichtbare und größere Wirklichkeit anzunehmen. Wenn wir einen anderen Menschen anschauen, dann sehen wir zwar Haut, Haare und Kleidung, aber vor allem sehen wir einen anderen Menschen mit seinen seelischen Eigenschaften. Das setzt voraus, dass wir von den bloßen Sinneseindrücken absehen können, fast so, als wenn diese durchsichtig, transparent seien. Wir können uns also von der sinnlichen Wahrnehmung lösen. Wir haben die Freiheit, Sinn zu erkennen, im Gegensatz zum Beispiel zu einer Katze, die einem Lichtpunkt hinterherjagt, ohne zu erkennen, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht. Und nur wer diese Freiheit hat, ist beispielsweise auch zu Ironie fähig. Denn Ironie bedeutet, dass jemand mit einer Aussage oder Gestik genau das Gegenteil von dem meint, was er tatsächlich sagt. Und wir haben zweitens die Freiheit, uns zu verhalten. Das heißt nicht nur einfach, dass wir im Verhalten im Sinne von, der hat ein komisches Verhalten, sondern wir haben die Möglichkeit, uns zu positionieren, sich wertend zu verhalten. Zwar kann der Mensch die Wirklichkeit nur bedingt ändern, also auch seine eigene Wirklichkeit, zum Beispiel sein Aussehen, sein Alter, seine Volkszugehörigkeit, sein Geschlecht, erstmal nur normalerweise nicht. Aber selbst wenn er sie nicht ändern kann, ist er in der Lage, Zustimmung oder Ablehnung zu empfinden und auch auszudrücken. Er kann sagen, dass ich mein Leben hasse, dass ich nicht einverstanden bin damit, wie ich aussehe, oder er kann sich damit anfreunden. Er kann sein Geschlecht ablehnen und sagen, ich möchte nicht ein Mann sein oder eine Frau. Oder er kann sagen, ich nehme das an und ich versuche es zu gestalten. Die Fähigkeit, sich wertend zu verhalten, ein Deutscher zu sein, diese Sprache zu sprechen, aus dieser Familie zu kommen, diese Fähigkeit ist die grundlegendste Übersetzung des Begriffs der Freiheit und der Geistigkeit. Der Mensch als geistiges Wesen kann sich zu seiner Umwelt, genauso wie zu seinen erblichen Voraussetzungen, positionieren. Er kann sich den Einflüssen durch Umwelt und Erbgut öffnen oder widersetzen und sogar auf Umwelt und Erbgut zurückwirken und in Grenzen seine eigene Voraussetzung ändern. Natürlich ist kein Mensch vollständig frei, weder indem er sich frei wählen kann, was denn er für ein Mensch überhaupt wird. Das ist natürlich schon durch Geburt und die ganzen Parameter, in welcher Zeit er geboren wird, vorgegeben. Er kann sich auch nicht vollständig frei über seine Erziehung, das Erbgut, hinwegsetzen. Jeden Menschen werden auch in bestimmter Hinsicht unüberwindliche Grenzen gesetzt, aber der Mensch kann diese Grenzen akzeptieren oder dagegen rebellieren, auch wenn er sie nicht ändern kann. Er kann sich innerhalb der Grenzen frei verhalten und manche seiner Grenzen dann auch teilweise verändern, nach außen, nach innen. Also seine Freiheit kann zunehmen oder geringer werden. Und daraus entspringt dann drittens die Freiheit, gut zu sein, also seine Moralität. In seinem Verhalten einer Sache und noch mehr einer Person gegenüber kann sich nämlich der Mensch nun angemessen oder unangemessen verhalten. Er kann die Wirklichkeit leugnen oder akzeptieren. Er kann sich wahrhaftig oder verlogen verhalten. Mit anderen Worten, die Freiheit zur Positionierung führt auch zur Sittlichkeit, also zur unausweichlichen Wahl zwischen gutem und schlechtem Verhalten und Handeln. Dabei liegt die eigentliche Freiheit nicht darin, diese Wahl zu haben, sondern vor allem darin, sich angemessen wertschätzend zur Wirklichkeit zu verhalten. Also die Freiheit besteht nicht, ich kann mich für irgendeine Frau entscheiden, ich habe da 15 oder 25 verschiedene Wahlmöglichkeiten, sondern die Freiheit liegt darin, mich für eine zu entscheiden und sie dann auch wirklich zu lieben. Das ist die eigentliche Erfüllung der Freiheit. Zu den gleichen Erkenntnissen kommen wir, wenn wir nicht von den Phänomenen, sondern von der Theologie ausgehen. Also wenn Gott in uns Menschen ein zur Liebe fähiges Wesen erschaffen hat, dann müssen wir im anderen sein können. Also Selbstbewusstsein heißt nicht nur, sich selbst wahrzunehmen, sondern den anderen ebenfalls als ein selbstbewusstes Wesen zu denken und sich in ihn hineinversetzen zu können. Liebe setzt Freiheit voraus und öffnet damit dann aber auch die Möglichkeit zu sündigen. Und Sprache, im Gegensatz zur Signalkommunikation der Tiere, ermöglicht eben genau diese Abstraktion. Ich stelle mir vor, ich wäre du, wie würde ich mich an deiner Stelle fühlen, wenn ich mich jetzt so dir gegenüber verhalte. Und damit ist Freiheit und Sprache und Moralität im Grunde verschiedene Phänomene der einen gleichen Sache, nämlich der menschlichen Seele. Die soeben genannten geistigen Phänomene werden zwar allgemein als tatsächlich vorhanden anerkannt, aber irgendwie als Eigenschaften einer hochkomplex organisierten Materie gedeutet, zumindest von der modernen Wissenschaft heute und von den meisten Menschen. Dabei liegt auf der Hand, dass eine Maschine niemals moralisch handeln kann, weder gut noch böse. Und selbst bei Tieren sprechen wir eigentlich nur im übertragenen, analogen Sinne von gut und böse. Selbstverständlich ist ein Raubtier nicht böse, wenn es seinen Trieben folgt. Jedes Phänomen der Geistigkeit setzt aber etwas voraus, das nicht materiell ist, eben die Seele. Und jeder Naturalismus, also die Vermutung, die Welt sei eben doch nur Materie und damit naturwissenschaftlich vollständig beschreibbar, scheitert letztlich genau an diesem Phänomen des Menschen, an der Wahrnehmung meiner eigenen Person und an der Wahrnehmung derjenigen, denen ich so etwas wie Liebe entgegenbringe, zu denen ich Beziehung habe. Diese Wahrnehmung des Menschen ist eigentlich die größte Versicherung gegen die Versuchung, Materialist zu werden. Denn der Mensch ist nicht einfach nur Materie. Er besitzt die unleugbare Fähigkeit, sich selbst zwar als materiell zu erkennen, aber in dem Augenblick, in dem er darüber nachdenkt, ist er schon nicht mehr nur materiell. In dem Augenblick, selbst wenn er sie leugnet oder behauptet, behauptet er geistigerseits und nicht nur materiell eine Wahrheit und setzt damit immer Immaterialität voraus. Und diese Wesensbestimmung des Menschen ist mehr als nur eine biologische Eigenschaft, wie zum Beispiel zu sagen, das ist ein herstellender Mensch als ein Homo faber. Diese Wesensbestimmung, unsere Geistigkeit, Freiheit, Moralität, Sprache oder unser Selbstbewusstsein, ist und kann keine Funktion der Materie sein. Bei der Beschreibung des Menschen gehen wir Christen also von zwei grundlegenden Prinzipien in der Schöpfung aus. Einmal die Materie und in diesem Fall dann beim Menschen der Leib und vom immateriellen Prinzip, das wir Seele nennen. Dieses immaterielle Prinzip ist umfassender, als wir vielleicht gedacht haben, denn es gilt nicht nur für den Menschen, dass er eine Seele hat. Jedem Lebewesen kommt schon ein gewisser Anteil an dieser immateriellen Wirklichkeit zu. Und immaterielle Wirklichkeit heißt nicht schon sofort Gott oder Wunder, sondern es ist ein Teil der Natur, der Schöpfung. So sprechen die Philosophen seit Aristoteles, also weit vor dem Christentum, dann bis zur christlichen Scholastik immer von der immateriellen Pflanzenseele zum Beispiel, der Anima Vegetativa, oder der ebenfalls immateriellen Tierseele, der Anima Sensitiva, und der Menschenseele, der Anima Rationale, die wir dann auch Geistseele oder geistbegabte Seele nennen. Daher sollen wir tunlichst die Immaterialität und die Geistigkeit als zwei verschiedene Begriffe unterscheiden. Auch Tiere und Pflanzen haben eine immaterielle Seele, die aber noch nicht geistbegabt, also rational ist. Die Behauptung deswegen, gerade die Christen hätten den Tieren immer schon eine Seele abgesprochen und damit zu deren Ausbeutung beigetragen, ist erwiesenermaßen falsch. Gerade die klassischen Christen im Mittelalter, in der Hochscholastik und diejenigen, die auf Aristoteles in der griechischen Philosophie aufgebaut haben, waren fest davon überzeugt, alles, was lebt, hat auch eine Seele, einen immateriellen Anteil. Das Tier als seelenloser Organismus, das ist tatsächlich ein Produkt der naturwissenschaftlichen Biologie, die ja grundsätzlich die Existenz der Seele leugnet und deswegen ein Tier auch nicht mehr wesentlich unterscheiden kann von einem unbelebten Kristall. Die Leugnung der Seele ist also ein modernes Phänomen, keineswegs eins der christlichen Philosophie. Gut, nochmal eben ein paar Gedanken zur Seele. Die Seele ist kein räumliches Objekt, das man irgendwie wiegen oder vermessen oder beobachten kann. Aber dennoch ist sie, ich betone es noch einmal, Teil der geschaffenen Welt. Die Vorstellung, dass die Naturwissenschaft nur den direkt erfahrbaren Teil dieser Welt beschreibt, wurde stillschweigend in den letzten Jahrhunderten aufgegeben und ersetzt durch den Gedanken, dass die Grenzen der Naturwissenschaft zugleich die Grenzen der natürlichen Wirklichkeit seien. Die Sichtweise hat den Reiz, alles Naturwissenschaftliche Nichtprüfbare als Märchen, Magie oder Mirakel beiseite zu legen. Und deshalb wurde in den Augen der materialistischen Naturwissenschaft die Behauptung der Existenz einer Seele zum Zeichen für mangelnde Bildung und Aberglauben. Obwohl umgekehrt die Annahme, außerhalb der durch die Naturwissenschaft beschriebenen Wirklichkeit gäbe es keine größere Wirklichkeit, auf einen mindestens ebenso beschränkten Geist schließen lässt. Naja, Tatsache ist, dass schon allein die irdische Wirklichkeit voller Phänomene steckt, die zwar naturwissenschaftlich nicht fassbar sind, aber dennoch legitimer Bestandteil der Natur. Freundschaft, Liebe, Freiheit, Schuld und Glaube. Wenn die Seele sich gerade durch die Nichtleiblichkeit auszeichnet, ist es logischerweise vergebliche Mühe, sich der Existenz der Seele mit naturwissenschaftlichen Methoden oder Fragestellungen zu nähern. Die Seele hat weder ein Gewicht noch eine Farbe und sie ist auch keine gasförmige Essenz, wie Kant noch glaubte, oder auch keine materielle Organisationsform, wie zum Beispiel eine Software. Auch wenn sich die Existenz einer Seele in der Organisation der Materie auswirkt, sie ist selbst nicht materiell. Schauen wir mal ein bisschen näher auf den Leib. Denn nun ist es offensichtlich, dass der Mensch nicht nur als Seele, sondern auch leiblich existiert. Dabei sind die Leiberfahrungen des Menschen in den verschiedenen Epochen und Kulturen und auch Geisteshaltungen sehr unterschiedlich. Es gibt die Behauptung, Leib und Seele seien im Grunde nur ein Prinzip. Und die Erfahrung, Seele und Leib seien einander widerstreitende Elemente. Und dazwischen gibt's die christliche Anthropologie, die den Mittelweg gewählt hat. Also einmal die sagen, dass es im Grunde kein Leib und keine Seele als zwei Prinzipien gibt, sondern es gibt nur die eine Leib-Seele-Identität. Die nennen wir Monisten oder die vertreten den Monismus. Und ein klares Beispiel für einen heute gelebten Monismus sind die Zeugen Jehovas. Sie pflegen einen Leib-Seele-Monismus, den sie auf Aussagen der Bibel zwar zurückführen, so verweigern die Zeugen Jehovas bekanntlich jede Blutübertragung, weil für sie das Blut mit der Seele des Menschen identisch ist. Oder doch zumindest wesentlicher Bestandteil der seelischen Person. Auch die Vertreter der Ganztodtheorie, da haben wir schon mal an anderer Stelle was zu gehört, die glauben, dass mit dem Tod des Leibes auch die seelische Existenz aufhört. Also jemand ist ganz weg und tot nicht nur als Trennung von Leib und Seele, sondern als nicht mehr existierend von Leib und Seele. Auch die gehen davon aus, dass es im Grunde nicht diese zwei Prinzipien gibt, die man trennen könnte, sondern wenn der Mensch tot ist, dann ist er eben im Ganzen tot, weil er besteht im Grunde nur aus einem Prinzip. Diese Deutung des Menschen als seelisch-leibliche Einheit im Sinne von, dass es nur ein Prinzip gibt, wird oft auf Aussagen des Alten Testamentes zurückgeführt. In den ganz alten Schichten der Bibel finden sich tatsächlich solche Aussagen. Doch diese Auffassung hat sich gewandelt im Laufe des Judentums. Schon vor Jesus hat sich der Gedanke im jüdischen Glauben ganz klar etabliert, dass der Mensch mit dem Tod des Leibes nicht aufhört zu existieren, sondern seine Seele den leiblichen Tod überdauert und weiterhin existiert. Gleichzeitig kommt bereits im Judentum die Hoffnung auf, dass es eine Wiedervereinigung von Leib und Seele geben wird, im Glauben an die Auferstehung. Und das wiederum gefällt jetzt überhaupt nicht den Vertretern auf der anderen Seite, die nämlich den Leib als Gefängnis der Seele betrachten. Also vor allem die Platoniker oder Vertreter des Platonismus. Die vertreten genau die entgegengesetzte Ansicht zum Monismus, nämlich nicht nur, dass der Mensch aus zwei Prinzipien, sondern aus zwei einander widerstreitenden Prinzipien besteht. Nicht nur Sokrates und Platon waren der Ansicht, dass der Leib das Gefängnis der Seele sei. Der Tod ist also so eine Art Befreiungsschlag und letztlich der glücklichste Moment des irdischen Lebens. Diese Annahme der griechischen oder man müsste jetzt besser sagen platonischen Philosophie ist durchaus mit zahlreichen Erfahrungen verbunden. Nicht selten sprechen Angehörige nach dem Tod eines lang erkrankten Menschen von einer Erlösung. Noch mehr gilt das natürlich, wenn Folter und Gewalt ins Spiel kommen. Aber die Folgerung, dass jeder Tod eine Erlösung ist, weil die Seele einfach ohne Leib besser dran ist und so eine nie gekannte Freiheit gewinnt, das entspricht nicht mehr unserem Glauben. Der Tod ist und bleibt ein Übel und kein Gottesgeschenk. Mag auch manchmal das Lebensleid eines Menschen größer sein als das Todesleid und damit der Tod in diesem Moment willkommen erscheinen. Das kleinere Übel wird angesichts eines größeren Übels nicht zu etwas Gutem. Gegen die platonischen Dualisten, so nenne ich sie mal, ist allerdings festzuhalten, die Seele ohne Leib ist keine befreite Seele, sondern eine beraubte Seele. Der Tod ist eine Strafe und kein Lohn. Der Glaube an die leibliche Auferstehung am jüngsten Tag ist eine Verheißung und keine Drohung. Warum ist das so? Und das bedarf jetzt nochmal eines näheren Betrachtens dessen, was denn eigentlich der Leib ist und was seine große Würde bedeutet.
Sie hören den Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb, wo es jetzt zur Lehre vom Menschen weitergeht, unter dem Titel Leib, Seele, Mensch. Vorgetragen von Pfarrer Peter van Briel aus Hopsten in Nordrhein-Westfalen.
Ich erinnere nochmal an den Titel dieses Vortrages. Christliche Anthropologie, also eine christliche Lehre vom Menschen. Und jede Anthropologie verdient nur dann den Namen christlich, wenn der Leib der Seele als unverzichtbar und gottgewollt auch zur Seite gestellt wird. Die Seele braucht den Leib, ebenso wie der Leib der Seele bedarf. Beide sind komplementär, sie brauchen einander. Das heißt nicht, dass beide gleichartig sind. Der Leib bedarf der Seele, um überhaupt zu existieren. Wird der Leib von der Seele getrennt, zerfällt er. Und die Seele bedarf auch des Leibes, nicht um zu existieren, aber um Ausdruck und Verwirklichung ihrer Regungen zu finden, also um Qualität zu gewinnen. Der Leib ist für die Entwicklung der Individualität unverzichtbar, Träger der Individualität dagegen ist die Seele, und deren Fortbestehung über den Tod hinaus ist Grund für ein Leben nach dem Tod. Der Leib zerfällt mit dem Tod. Aber die Seele verliert auch, nämlich ihr zum Beispiel Veränderungspotenzial. Liebe Zuhörer, Sie merken schon, an dieser Stelle müsste eigentlich nochmal ein neues Kapitel aufgemacht werden und die Theologie des Leibes entfaltet werden. Vielleicht über 2, 3 Vorträge sogar hinweg. Das ist ein sehr spannendes und vor allem auch noch relativ neues Thema der Theologie. Also eine Theologie des Leibes hat es immer gegeben, aber in ihrer großen Entfaltung im Grunde erst durch Johannes Paul II. Begründet. Das möchte ich an dieser Stelle nicht tun. Ich werde vielleicht nochmal einen eigenen Vortrag halten zur Theologie des Leibes. Aber in der Anthropologie muss zumindest hier an dieser Stelle erwähnt werden, welche überragende Bedeutung dem Leib in der christlichen Theologie zukommt. Ich müsste vielleicht an dieser Stelle sogar sagen, in der katholischen Theologie, denn die Rolle des Leibes ist in manchen Konfessionen leider auch verloren gegangen. Also nochmal, nur die mit dem Leib verbundene Seele kann das Heil ergreifen und sich durch Mitwirkung zu eigen machen. Der Leib ist auf der einen Seite Ausdruck seelischer Regung, aber er wirkt zugleich auf die Seele zurück. Was wir leiblich tun, wirkt auch auf und in unsere Seele. Und wenn Erlösung bedeutet, dass wir zu einem neuen Menschen werden, dann gelingt uns das eben auch nur im leiblichen Vollzug. Auch wenn es in der Leib-Seele-Existenz eine Rangfolge gibt und im Allgemeinen davon gesprochen wird, dass die menschliche Seele den Leib forme und eben nicht umgekehrt und die Seele den Leib mit Leben erfülle, so ist doch der Leib nicht seiner materiellen Eigenschaften beraubt. Unser Körper funktioniert weiterhin nach den Gesetzen der Physik, Chemie und Biologie und ist doch gleichzeitig zusätzlich noch Ausdrucksmedium der Seele und damit zu weit Größerem in der Lage. Ich nenne das mal, die Seele überformt den Leib oder von mir aus durchformt ihn, ohne ihm seine Eigengesetzlichkeit und auch seine Eigenständigkeit zu nehmen. Das ist deswegen wichtig, weil wir genau dieses Verhältnis jetzt auf ein drittes übertragen können. Denn zum Wesen des Menschen, zur christlichen Anthropologie, gehört Leib, Seele und ein drittes. Manche christlichen Theologen wollen in Anlehnung an die Dreifaltigkeit im Menschen eben grundsätzlich dieses Dritte hinzunehmen und sprechen dann von Leib, Seele und Geist. Das ist auch nicht so ganz weit hergeholt und vor allem auch im Judentum hat sich dieser Gedanke als sich zur grundlegenden Philosophie entwickelt. Die Juden gehen also davon aus, dass der Mensch tatsächlich aus Leib, Seele und Geist besteht. Aber in der christlichen Tradition haben die meisten Theologen, Kirchenväter und Kirchenlehrer das nicht als drei Komponenten gesehen, sondern von einer Geistseele gesprochen und sehen daher eine duale Einheit, also eine Einheit aus zwei Komponenten, Leib und Seele, weiterhin, wobei die Seele eben geistige Art ist. Dennoch, ich habe es gerade schon angekündigt, liegt der Gedanke der Dreiheit auch im Menschen nahe. Und wer die anderen Katechesen aufmerksam gehört hat, der wird erkennen, dass der Gedanke eigentlich uns schon an mehreren Stellen begegnet ist. Und vor allem, wenn wir später noch auf die Zukunft des Menschen, also auf die jenseitige Zukunft zu sprechen kommen, dann wird's ganz deutlich. Der Mensch findet seine Erfüllung und seine Vollkommenheit in der Leib-Seele-Gott-Einheit. Also eine Einheit, die zunächst erst einmal eine himmlische Verheißung ist. Das ist etwas, was noch aussteht. Aber die uns jetzt schon als christliche Existenz geschenkt wird und in der wir dann nicht von Gott, sondern meistens von Gnade sprechen, die eben mit in die Seele, Leib-Seele-Einheit hineinwirkt. Und dann ist es wichtig, was wir gerade gesagt haben. Die Seele erhebt den Leib, gibt ihm Möglichkeiten, Ausdruck von seelischen Regungen zu sein, die das rein leibliche Potenzial vollkommen überschreiten. Aber trotzdem bleibt der Leib in seiner naturwissenschaftlichen Funktionsweise unberührt. Er gehorcht weiterhin den Gesetzen von Physik, Chemie und Biologie. Und das Gleiche gilt jetzt für die Seele, die von der Gnade durchformt oder überformt wird. Das heißt, das, was menschliche Wesenheiten sind, das wird überboten, ohne aufgehoben zu werden. Wir können plötzlich Ausdruck einer Liebe sein, die weit über das menschliche oder evolutionäre Lieben hinausgeht, ohne dass wir deswegen unserer menschlichen Freuden, unserer menschlichen Hoffnungen, unserer menschlichen Bedürfnisse beraubt werden. Christliche Anthropologie heißt also auch eine Anthropologie der Zukunft, der Hoffnung, deren Anfänge wir aber jetzt schon sehen, vor allem im Leben der Heiligen und noch mehr im Leben des einzigen schon wahren Gott-Menschen, der die Gott-Seele-Leib-Einheit vollzogen hat, nämlich in Jesus Christus. Ich habe am Anfang davon gesprochen, dass sich die Frage, was ist ein Mensch eigentlich, vor allem entzündet an den Grenzen der menschlichen Existenz. Und nachdem wir jetzt einmal näher betrachtet haben, was eigentlich das Wesen des Menschen ist, können wir auch moralische Antworten auf das Verhalten an den Grenzen, also Leben am Anfang, Leben am Ende und Leben in der technischen Bedrohung, dass wir da Antworten finden können. Diese Antworten sind natürlich jetzt erstmal moralischer Art, ergeben sich aus einer Philosophie, auch aus einer gewissen Theologie, von denen wir aber glauben, dass sie zum Naturrecht gehören, das heißt für jeden Menschen offen stehen. Sie sollen jetzt nicht so sehr Bestandteil dieses Vortrags werden. Über die Moral lohnt es sich nochmal eigens nachzudenken. Deswegen gehe ich jetzt ein bisschen hoppla hopp durch diese Felder, die aber eigentlich für sich betrachtet das Recht haben, nochmal bis ins Einzelne durchgedacht zu werden. Also die Frage ist, ab wann beginnt eigentlich menschliches Leben? Wenn wir nur sagen, ein Mensch hat bestimmte Fähigkeiten, Eigenschaften, Phänomene, wie zum Beispiel Sprache, Hoffnungen und Personalität und Charakter, dann können wir natürlich sagen, ja, das ist ja beim sich im Mutterleib entwickelnden Menschen noch nicht der Fall, und wahrscheinlich auch nicht beim Neugeborenen, sondern erst später, und dann ist er Mensch. Wenn wir aber auf den Gedanken gekommen sind, und das sind wir jetzt ja inzwischen, dass diese Phänomene einen Grund haben in einer eigenständigen Wirklichkeit, nämlich in einer seelischen Wirklichkeit, da müssen wir fragen, ab wann ist diese seelische Wirklichkeit eigentlich schon vorhanden? Und dann kommen wir nicht zu dem Punkt, dass sich im Mutterleib ein Mensch erst noch entwickelt oder Leben entwickelt, sondern da kommen wir zu dem Punkt, der einzige uns wirklich naheliegende Zeitpunkt, an dem sich tatsächlich auch leiblich sichtbar Wesentliches ändert, ist die Befruchtung der weiblichen Eizelle durch männliches Sperma. Und in dem Augenblick müssen wir davon ausgehen, beginnt auch die seelische Existenz also die leibseelische Existenz dieses ungeborenen Lebens, und es ist schon ein Mensch. Es hat die DNA eines Menschen, es hat eine von anderen Menschen unterschiedliche DNA, ist also ein Individuum, und es hat die Veranlagung für Person, denn es gibt keinen anderen Einschnitt, der so gravierend ist wie dieser, der uns die Annahme ermöglicht, die Seele sei erst später dazugekommen. Und damit ist eigentlich die Frage, zum Beispiel zur Frage der Abtreibung, aber auch Frage der Stammzelltherapien oder ähnliche Dinge damit beantwortet. Der Mensch ist Mensch vom Augenblick der Befruchtung der Eizelle an. Und das Gleiche gilt natürlich auch für das Ende des menschlichen Lebens. Ein Mensch ist so lange Mensch, wie er lebt. Er verliert sein Menschsein nicht durch das Erlöschen bestimmter Fähigkeiten. Selbst ein dementer Patient, der zunehmend seine bis dahin erkennbare Persönlichkeit verliert, ist bis zum Schluss noch Person. Denn der Grund für seine Persönlichkeitsmerkmale geht nicht verloren, seine Seele. Auch wenn deren materiellen Ausformungen immer undeutlicher werden. Damit ist jetzt noch nicht die Frage geklärt, ab wann das menschliche Leben jetzt final zu Ende geht. Also die Frage nach Herztod oder Hirntod und vor allem der anschließenden Organentnahme. Das will ich jetzt an dieser Stelle ausblenden, weil das eine schwierige Frage ist, die nochmal eigens bedacht werden muss. Und ein letzter Punkt, den ich jetzt auch nur schnell mal eben noch zusammenfassen muss, ist die Frage von Freiheit und Würde. Also die Frage, warum wir eigentlich kein unschuldiges menschliches Leben direkt töten dürfen. Ein Grundsatz der christlichen Moral, eigentlich grundsätzlich der Moral schlechthin, lässt sich eigentlich nur dann befriedigend beantworten, wenn wir erstens die Existenz einer Seele annehmen und zweitens von deren Existenz über den Tod hinaus ausgehen und drittens, dass das irdische Leben einen unwiederbringlichen Wert für das ewige Leben hat. Die Würde des Menschen besteht nämlich darin, dass er die Freiheit zur Umkehr hat. Einem Menschen die Möglichkeit abzusprechen, noch etwas aus seinem Leben zu machen, hieße, seine Würde zu leugnen. Es verbietet sich für uns Christen also, den Genen oder den Einflüssen durch die Erziehung und Umwelt eine so große Bedeutung zuzumessen, dass kein Platz mehr für die Freiheit des Menschen bleibt. Wenn ein Mensch nicht frei wäre, hätte dieser Mensch auch keine Würde. Und die Unantastbarkeit des Lebens wäre aufgehoben, wenn nicht diese Menschen wesensinnewohnend die Freiheit zugesagt werden kann. Interessant ist, dass die Frage nach der menschlichen Freiheit keine naturwissenschaftliche Frage ist. Für einen Biologen, der nur die körperliche Seite der menschlichen Existenz beobachtet, bleibt die Möglichkeit einer menschlichen Seele, die sich den körperlichen Vorgängen gegenüber frei verhält, prinzipiell verborgen, auch wenn es psychosomatische, also leibseelische Phänomene gibt. Es gibt sogar einige Hirnforscher, die die verwegene Aussage machen, sie hätten die menschliche Freiheit als eine Illusion entlarvt. Aber ich behaupte jetzt mal einfach das Gegenteil, das ist reine Anmaßung. Der Hirnforscher mag die Freiheit leugnen, ein Nachweis darüber ist jetzt doch der Biologie, aufgrund der von ihr selbst gesetzten Grenzen, nicht möglich. Und somit ist auch die Definition der Würde des Menschen den Naturwissenschaften zweifach entzogen. Und damit auch denjenigen, die ausschließlich naturwissenschaftlich naturalistisch denken. Einmal, weil der Grund für die Würde des Menschen, seine Freiheit und damit seine Gottebenbildlichkeit, nicht natürlich zu fassen ist. Und zum anderen, weil wiederum der Grund für diese Freiheit, die Seele, selbst wieder immateriell ist.
Sie hörten den Vortrag zur Lehre vom Menschen mit dem Titel Leib, Seele, Mensch. Von Pfarrer Peter van Briel aus Hopsten in Nordrhein-Westfalen, dem wir dafür genauso herzlich danken wie Ihnen allen an den Empfangsgeräten fürs Zuhören. In der nächsten Folge am kommenden Freitag um 14 Uhr hören Sie unter dem Titel Mann, Frau, Mensch. Interessante Gedanken zur Zweigeschlechtlichkeit des Menschen und zwar auch in Auseinandersetzung mit der sogenannten Gender-Theorie. Diese Theorie geht davon aus, dass die Wahrnehmung der eigenen Person als weiblich oder männlich weniger vom biologischen Geschlecht, sondern vielmehr von sozialen Einflüssen wie etwa der Gesellschaft und der Erziehung festgelegt werde. Daher werden in diesem Zusammenhang teilweise Appelle laut, sich sein eigenes Geschlecht selbst auszusuchen, und zwar unabhängig davon, mit welchem Geschlecht man zur Welt kam. Mehr zu diesem Thema und zur katholischen Antwort auf die Gender-Theorie hören Sie dann bei Interesse in genau einer Woche bei Radio Horeb. Haben Sie auch herzlichen Dank für Ihre Spenden, durch welche Sie unsere Sendungen erst ermöglichen. Laden Sie auch gerne einen Podcast von dieser Sendung herunter auf horeb.org sowie in der Radio Horeb App und natürlich auch im Skill von Alexa. Die Sendung können Sie auch gerne als CD bestellen ab Montag beim CD-Bestellservice unter folgender Rufnummer. Das ist die 08328 921 120. Schauen Sie doch auch in unsere sozialen Medien rein, zum Beispiel auf Facebook. Jetzt lade ich Sie herzlich ein, dran zu bleiben und um 15 Uhr mit uns zusammen das Gebet zur Todesstunde des Herrn mitzubeten mit anschließendem Barmherzigkeitsrosenkranz. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Freitag, vorab schon einen gesegneten Sonntag und alles Gute Ihnen, Ihr Leon Bichler. Behüt Sie Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.